Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Britta Bürger. Schönen guten Abend. Die Digitalisierung zieht sich durch unser heutiges Fazit. Wir berichten über den Deutschen Computerspielpreis, über eine Ausstellung digitaler Kunst in Berlin und die 16 Jahre dauernde Digitalisierung von Niklas Luhmanns legendärem Zettelkasten. Seit heute ist ein erster Ausschnitt online. Computerspiele sind in der Hochkultur angekommen. Zumindest möchte Sandra Richter, die neue Direktorin des Literaturarchivs in Marbach, Computerspiele künftig archivieren. Auch die Bundesregierung fördert die Entwicklung innovativer Computerspiele und vergibt gemeinsam mit GAME, dem Verband der deutschen Games-Branche, seit 2009 den Deutschen Computerspielpreis. Geschäftsführer von GAME ist Felix Falk. Er ist auch Mitglied der Jury. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Das ist der bedeutendste Preis für Computerspiele in Deutschland, der da heute Abend im Berliner Admiralspalast vergeben worden ist. Knapp 600.000 Euro standen dafür zur Verfügung. Schauen wir also auf den wichtigsten Preis, den für das beste deutsche Spiel. Das ist Trüberbrook von dem jungen Team Bild- und Tonfabrik. Was ist das Interessante an diesem Spiel?
Das ist wirklich ein sehr spannendes Spiel, weil es auf ganz ungewöhnliche Art mal wieder eine Spielidee umsetzen, zwar gerade grafisch gesehen. Also wenn man das sieht, dass da mit echten kleinen Sets, quasi wie im Film, aber dann eben ein Spiel gebaut wird und daraus sich visuell was ganz Neues wieder entwickelt, was ein weiteres Beispiel ist für die Innovationskraft und für die Tatsache, dass Spiele ganz spannend und immer wieder überraschend sind, dann ist es, glaube ich, ein sehr würdiger Gewinner in diesem Jahr.
Also Sie betonen so das Ästhetische. Steht das jetzt hier eher im Vordergrund als die Erzählung an sich?
Na, das ist was, was mich besonders natürlich beeindruckt hat. Aber die Jury besteht natürlich aus vielen Experten, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven das angucken. Also einmal das Storytelling, dann das Leveldesign, dann die Grafik, dann die Art und Weise, wie man es spielt. Also da sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und die Jury abwägt.
In was für eine Welt führt uns denn Trüberbrook?
Trüberbrook führt uns in ein Deutschland der 60er Jahre, also relativ ungewöhnlich, so wie wir ja eigentlich bei Computerspielen oft eine Situation haben, wo es eher futuristisch wird, wo es eher in die Zukunft geht. Oder im Aktuellen ist Trüberbrook wirklich ein Spiel, was zurückschaut und was so eine ganz auch gewissermaßen ulkige Art und Weise die 60er Jahre, ich würde fast sagen, persifliert in manchen Einstellungen. Also auf jeden Fall lohnenswert, zusammen mit aber ganz vielen anderen Nominierten und Gewinnern des heutigen Abends.
Aus 272 Einreichungen wurden 40 Spiele nominiert. Haben Sie die alle gespielt?
Nein, ich habe die nicht alle gespielt, aber ich habe sie mir alle tatsächlich angeschaut. Da legen wir auch großen Wert drauf, dass die Jurymitglieder sich ganz intensiv damit befassen. Also die gucken sich wirklich in Fachjuries erst einzelne Genres an, dann werden Nominierte daraus entstehen und die Hauptjury, die schaut sich dann an einem kompletten Tag alle diese Nominierten an und wählt die Gewinner aus. Also da steckt viel Arbeit drin und ist auch richtig so, weil wir wollen hier wirklich die Besten kühlen.
Fällt dabei auf, wohin sich die Games entwickeln? Also wie lässt sich dieser Jahrgang 2019 einordnen?
Das beste Wort, um das zu umfassen, ist wahrscheinlich Vielfalt. Also wir haben eine wirklich große Vielfalt vom Kinderspiel über das Jugendspiel zum besten Design, zur besten Spielewelt. Und das, wofür die Branche sehr stark steht heute, wo jeder zweite Deutsche spielt, egal ob alt oder jung, egal ob Frau oder Mann, da ist natürlich für diese Millionen Spieler auch eine ganz große Bandbreite. Und das spiegelt auch der Deutsche Computerspielpreis wider, auch wenn, und das muss ich sagen, wir hoffen, dass in den nächsten Jahren noch mehr Spiele in Deutschland entstehen. Da sind wir weltweit hinten dran und sind ganz froh über die Ankündigung auch von Herrn Scheuer, dass als Minister für die Bundesregierung, der gesagt hat, wir wollen da wettbewerbsfähig sein mit anderen Ländern, dass da eine Gamesförderung kommt, die uns auf ein Niveau hebt, wo wir auch wirklich den Anschluss finden weltweit.
Ich habe es eingangs angerissen, das Deutsche Literaturarchiv in Marbach will künftig auch Computerspiele sammeln. Ist das eine folgerichtige Entwicklung?
Das ist auf jeden Fall eine richtige Entwicklung. Es wurde auch gerade angekündigt vor ein paar Tagen die internationale Computerspiele-Sammlung. Die entsteht auch mit Unterstützung der Bundesregierung. 60.000 Spiele können da hoffentlich bald in einer Sammlung auch einen Ort finden. Das ist weltweit Spitzenklasse. Das Guinness Buch der Rekorde hat eine Sammlung gemeldet in den USA mit 20.000 Spielen. Da haben wir einen riesen Schatz mit 60.000 in Deutschland, der hoffentlich bald auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Und das ist richtig so, weil nämlich selbst eine relativ junge Kultur wie die Computerspiele-Kultur hat auch schon eine Geschichte. Und da geht es auch um Faktoren wie Bewahrung von Kulturgut und erfahrbar machen von dem, was man beispielsweise in den 70er oder 80er Jahren gespielt hat. Und dafür sind auch diese Perspektiven ein ganz wichtiger Bestandteil von Gameskultur heute.
Bei Ihnen heute Abend gab es ja on top auch einen Publikumspreis. Der ist undotiert und wurde über ein Online-Voting ermittelt. Was kann man denn an dieser Entscheidung ablesen? Geht der Publikumsgeschmack mit Ihren hohen Ansprüchen?
Der Publikumsgeschmack ist tatsächlich etwas, da lassen sich die Spielerinnen und Spieler nicht reinreden von irgendwem, sondern entscheiden wirklich nach dem, was sie am liebsten spielen. Und das ist dann eine der ehrlichsten Entscheidungen, würde ich sagen. Und immer wieder tolles Beispiel für eine globale Kultur. Denn die Spiele, die da gewinnen, sind in der Regel welche, die weltweit erfolgreich sind.
Und was ist das in diesem Jahr?
Thronebreaker, das ist ein Spiel von einem ganz erfolgreichen Studio aus Polen, nämlich dem Studio, was auch The Witcher gemacht hat. Und das ist ein Bestandteil dieser Serie. The Witcher, ein ganz erfolgreiches Spiel, was übrigens seinen Ursprung hat in der Fabel- und Sagengeschichte der polnischen Kultur. Und das ist dann zu einem Computerspiel geworden und findet jetzt Anklang auf der ganzen Welt. Der polnische Präsident hat mal gesagt, es ist erfolgreicher als jedes Buch, als jeder Film aus Polen ist dieses Spiel geworden. Also da zeigt sich, was man auch als Nation erreichen kann, wenn man Geschichten auch über so ein modernes Medium wie Computerspiele erzählt.
Felix Falk zur heutigen Verleihung des Deutschen Computerspielpreises. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank, gerne.
Und mehr zu den weiteren Preisträgern gibt's bei uns im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Berlin ist auch ein wichtiger Ort der jungen Digital-Kunstszene und doch ist die in ihrer Vielfalt kaum präsent in der Stadt. Das soll sich in den kommenden 2 Tagen ändern, denn dann stehen die Arbeiten von 12 Künstlerinnen und Künstlern im Mittelpunkt des sogenannten Digital Arts Lab. Das ist eine Ausstellung im Rahmen einer Konferenz des Digitalverbands Bitkom, kuratiert von Julian Adenauer und Jasmin Grimm. Frau Grimm, schönen guten Abend.
Guten Abend, ich freue mich hier zu sein.
Digital Arts Lab, ein digitales Kunstlabor. Also, was muss man sich darunter vorstellen?
Also das Ganze ist eben eine Ausstellung, die jetzt 2 Tage als Pop-Up in der Station Berlin stattfinden wird. Und wir dachten, als wir das erste Mal 2017 gemacht haben, dass es spannend wäre, nicht fertige Kunstwerke zu zeigen und quasi an die Wand zu hängen, sondern eigentlich den kreativen Prozess dahinter, beziehungsweise auch zu sehen, wie Kunstwerke entstehen. Das heißt, es sind ganz viele Arbeiten dabei, die generativ sind, die interaktiv sind, wo die Besucher und Besucherinnen selbst aktiv werden können und somit eigentlich auch einen greifbaren Eindruck bekommen, wie digitale Kunst eben heutzutage aussehen kann.
Das Spektrum der Arbeiten ist ganz schön breit, das Sie da Mittwoch und Donnerstag zeigen in der Station Berlin. Also das reicht von digitalem Modedesign über eine Gruppe rollender Roboter, die wie so ein Schwarm miteinander kommunizieren, digitale Bodypaintings, Techno-Musik, die von Robotern programmiert worden ist. Vielleicht können Sie an einem oder an 2 Arbeiten ein bisschen genauer beschreiben, was da losgeht.
Ja, also generell, wie Sie sagen, ist es relativ breit und es ist auch bewusst so gewählt, weil die Ausstellung soll so eine Art Status quo darstellen. Also wir haben verschiedene Künstler und Künstlerinnen, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven kommen. Die einen eher aus der Mode, die anderen tatsächlich aus der bildenden Kunst, andere wiederum aus der Musik. Also sehr unterschiedliche Hintergründe. Was aber alle Künstler und Künstlerinnen bei uns eint, ist quasi das Interesse, die Grenzen der Technologien zu verändern und zu verschieben und zu gucken, was können für neue Arbeiten entwickelt werden, wenn man eben kreativ, spielerisch mit diesen Technologien umgeht. Ein schönes Beispiel sind eben diese Schwarmroboter, von denen Sie eben schon gesprochen haben. Das Ganze nennt sich Lasermice, also es sind quasi Mäuse mit Lasern ausgestattet, 60 Stück an der Zahl und die kommunizieren eben miteinander. Und der japanische Künstler Sokano hat sich da inspirieren lassen von der Natur, von Vogelschwärmen, die auch ganz emergent miteinander kommunizieren, quasi keinen Führer, keinen Kopf haben, sondern eben miteinander organisch anfangen, sich zu bewegen und hat das eben übertragen, hat kleine Roboter gebaut, die aussehen wie kleine Mäuse, die vor Ort zu sehen sind und die kommunizieren eben mit Licht und Klang und ergeben quasi so eine Art Rhythmus, Muster, das quasi ohne jegliches Eingreifen von einem Menschen erzeugt wird.
Können Sie das definieren, wo bei dieser digitalen Kunst aus dem Experiment Kunst wird?
Das Spannende an den Arbeiten ist, dass sie nie so richtig fest sind. Also es sind keine festen Skulpturen, die irgendwann fertig sind, sich an die Wand hängen lassen, sondern die entwickeln sich oft weiter. Es sind oft auch prototypenhafte Arbeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel eine neue App, die morgen gelauncht wird. Die nennt sich Orbeat. Das ist quasi die Weiterentwicklung einer ersten App, mit der man kollektiv Musik zusammen machen kann in Augmented Reality. Das ist quasi ein virtueller Raum, der auf den echten Raum gelegt wird. Und das sind Iterationen. Also die Künstler fangen erstmal an, entwickeln eine Arbeit, oft entsteht daraus wieder eine neue. Also das ist auch das Spannende, weswegen wir es eigentlich ein Labor nennen und kein White Cube, also keine fertige Ausstellung in dem Sinne, weil der Prozess der Künstler heutzutage mit Technologien auch ein anderer ist, ein viel prozesshafterer.
Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus aller Welt, den japanischen Künstler haben Sie gerade erwähnt, die leben und arbeiten aber alle in Berlin. Sie haben viele Arbeitsräume, viele Ateliers besucht. Was sieht man denn dort im Unterschied jetzt zum Atelier eines Malers oder Bildhauers? Nur Computer?
Es gibt Computer, aber vor allem kann man sich das vorstellen wie bei Daniel Düsentrieb oder bei anderen Werkstätten. Man sieht vor allem viele Kleinteile, Lötkolben. Man sieht aber auch physische Materialien, weil von irgendwas muss man sich auch inspirieren lassen, von Formen, Farben, Haptiken. Aber meistens sieht das schon aus wie so ein Designstudio oder eine Werkstatt.
Sie beobachten diese digitale Kunstszene seit Jahren, organisieren auch eine Biennale, auch die Plattform Retune Creative Technology. Wie verändert sich diese Szene immer weiter, eben auch mit der Weiterentwicklung der Technik? Gibt es da ganz neue Tendenzen, die Ihnen auffallen?
Ja, also bei Technologien spricht man ja oft von Hype und es gibt ja auch diesen Hype-Cycle, der einmal im Jahr rausgegeben wird, wo zu sehen ist, was für neue Technologien gerade im Hype sind. Im Moment gerade auf dem aufsteigenden Ast sind natürlich so Human-Computer-Brain-Interfaces. Was jetzt gerade so ein bisschen im Tal der Produktivität, nennt man das, angekommen ist, ist Augmented Reality. Also das ist jetzt durch viele Apps auf dem Handy für jedermann relativ gut zugänglich und Künstler und Künstlerinnen interessieren sich natürlich oft für neue Technologien, also Sachen, die gerade kurz vorm Hype sind oder gerade erst entwickelt worden sind. Und von daher gibt es natürlich immer wieder neue Tendenzen und neue Technologien, die die Künstler aufgreifen. Jetzt in den letzten ein, zwei Jahren natürlich ganz viel künstliche Intelligenz. Ich denke, dass Blockchain bald eine größere Rolle spielen wird. Und ansonsten gab es eine Phase, wo sehr viel mit 3D-Druck experimentiert wurde und jetzt aber natürlich wieder andere Materialien und Medien im Vordergrund stehen.
Sie haben eben so angedeutet, dass die öffentlichen Sammlungen zu eher zurückhaltend sind beim Ankauf. Wir kennen das ja auch in Berlin, die Julia Stoschek Collection zum Beispiel präsentiert als private Kunstsammlerin. Nur solche Sachen. Woran liegt es, dass die öffentlichen Einrichtungen da eher noch zurückhaltend sind?
Also ich denke, dass man da ein bisschen unterscheiden kann zwischen öffentlichen Einrichtungen wie Museen und privaten Sammlungen oder dem Kunstmarkt an sich. Für den Kunstmarkt ist das ganze Thema der digitalen Kunst natürlich ein schwieriges Thema, weil digitale Kunst hat kein Material so richtig. Also es ist kein Gemälde, was man sich an die Wand hängt, was 100 Jahre konserviert werden kann und einen recht stabilen Wert hat, sondern oft sind diese Arbeiten eine reine Software, also ein Code, den man auf dem USB-Stick überspielen könnte. Da liegt zum einen die Frage, wo ist wirklich die Arbeit dann und wo wird sie auch gezeigt? Und natürlich unterliegen die alle dem Wandel. Oft kann es eben passieren, dass man ein, zwei Jahre später ein Software-Update braucht und die Arbeit eben nicht mehr so zeigen kann oder dass bestimmte Teile vielleicht auch kaputt gehen oder nicht mehr funktionieren, weil die Hardware irgendwie überholt wird. Von daher ist es, ich würde sagen, eine ephemere Kunst. Also eine Kunst, die eher nach vorne schaut, schaut, was möglich sind und so eine Art spekulative Räume aufmacht, aber selten etwas, was man sich jetzt konkret zu Hause an die Wand hängen kann oder eben konkret in Sammlungen auch zeigen kann.
Jasmin Grimm kuratiert das Digital Arts Lab Digitale Kunst aus Berlin, zu sehen an diesem Mittwoch und Donnerstag in der Station Berlin. Kann da jeder hinkommen? Ich habe was von Anmeldungen gelesen.
Der Eintritt ist frei, Anmeldung wird aber gebeten. Also es gibt auf der Webseite digitalartslab.de ja den Link zum Ticket und da kann man sich komplett kostenlos anmelden, vorbeikommen. Wir haben auch noch Vorträge, also alle Künstler sind auch vor Ort anwesend. Das ist ganz wichtig, dass man eben auch mit denen direkt in Austausch kommen kann und alle werden auch Vorträge halten. Die sind auch frei zugänglich und morgen Abend wird es eine Midi-Sage geben. Ab 18 Uhr wird es nochmal ein Konzert geben und nochmal eine kleine feierliche Eröffnung, zu dem auch alle herzlich eingeladen sind.
Danke für Ihren Besuch, Jasmin Grimm.
Vielen Dank.
George Gershwins Porgy and Bess ist ein Klassiker voller Botschaften und Ohrwürmer.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping. The cotton is high.
Summertime aus Gershwins Porgy and Bess hier in einer Aufnahme mit Sarah Vaughan. Die Geschichte spielt in den 1920er Jahren im Süden der USA, also zu Zeiten der Trennung von Afroamerikanern und Weißen. Eine traurige Liebesgeschichte, in der es auch um Armut und Gewalt geht. Testamentarisch hat Gershwin festgelegt, dass dieses Werk nur von Farbigen aufgeführt werden darf. Doch die ungarische Nationaloper hat im letzten Jahr eine Neuproduktion rausgebracht, in der ausschließlich Weiße auftreten. Deshalb gibt's Zoff mit dem amerikanischen Verlag und eine heftige öffentliche Debatte. Jörn-Florian Fuchs, was ist da genau los?
Ja, die Entscheidung, nur Weiße zu besetzen für diese Produktion, geht laut einer Aussage des Intendanten Sylvester Okovac darauf zurück. Zum einen kommt so durch, dass es natürlich ein Besetzungsproblem gibt, weil so viele farbige Sängerinnen und Sänger natürlich auch nicht in Ungarn sind. Aber das Zentrale ist, dass er sagt, ja, es geht auch darum, wir haben keine Kolonien in Ungarn gehabt. Das heißt, wir müssen den Stoff auch irgendwie übersetzen. Deswegen spielt in dieser 19-Jährigen in Budapest das Ganze auch in einem ja gegenwärtigen Flüchtlingscamp. Und das hat eben dann auch zu einer Debatte geführt in diese Richtung, ob das vielleicht sogar von der Regierung gesteuert wurde. Da gibt es jetzt, wenn man das recherchiert, allerdings keine direkten Hinweise darauf, sondern es ist tatsächlich wohl der Versuch, eine zeitgemäße, zeitgenössische Inszenierung dieses Stücks zu machen. Aber es bleibt eben das große Problem natürlich der Besetzung der Darsteller.
Wobei der Intendant der Regierung wohl ziemlich nahe steht. Als die Budapester Inszenierung jetzt wieder aufgenommen wurde, ist eine seltsame Erklärung der Darstellerinnen und Darsteller veröffentlicht worden. 15 von 28 haben die unterschrieben. Und zwar, dass sie sich mit Afroamerikanern identifizieren. Das klingt schon ziemlich absurd. Wie ist das denn gemeint?
Ja, also sowas habe ich tatsächlich in den Jahren, in denen ich in diesem Beruf bin, auch noch nicht erlebt. Um es genau zu zitieren, heißt es da, also die Unterzeichner, die haben eine afroamerikanische Herkunft und Bewusstsein und das bildet einen untrennbaren Teil ihrer Identität. Das klingt sehr, sehr skurril. Wenn man jetzt versucht, da ein bisschen konkreter drüber nachzudenken, denke ich, gibt es mehrere Linien. Das eine ist, es kann natürlich einfach sein, dass das vorgeschoben ist, dass es tatsächlich, wie es auch behauptet wird, durch Druck zustande gekommen ist von oben, von welcher Stelle konkret jetzt auch immer, vielleicht von der Theaterleitung, vielleicht auch von noch höher, dass man sagt, also wir wollen hier diese Aufführung weiter so stattfinden lassen, also macht das mal. Es kann auch sein, dass es einfach nur darum geht, dass eben die Aufführungen stattfinden und eben nicht der Verlag da was gegen sagen kann, denn das ist ja wirklich ein Problem, das scheint juristisch auch noch nicht ganz klar zu sein. Der Intendant sagt, also der Verlag hat nicht explizit in dem Vertrag darauf hingewiesen, dass diese Produktion nur mit Farbigen besetzt werden müsste. Der Verlag sieht das anders. Man muss auch noch sagen, dass man das Stück konzertant übrigens aufführen kann. Da ist die Besetzung dann völlig egal, sondern es ging Gershwin tatsächlich darum, auch im Szenischen, ja, dass da Farbige sind. Und ich denke, es geht auch um die Energie, nicht nur um die Geschichte der Farbigen in den USA, sondern auch eben um die Energie und den Drive wahrscheinlich in dieser Partie. Also das, denke ich, spielt auch eine Rolle, was ihn da interessiert hat. Ja, und mit diesem Statement der Darsteller, also eine Möglichkeit wäre natürlich, dass die tatsächlich, auch einen Prozess erlebt haben bei den Proben oder bei Workshops, dass sie sich tatsächlich ganz intensiv mit diesen Schicksalen auseinandergesetzt haben und das gleichsam internalisiert haben. Denn es gibt ja Darsteller, die ihre Partien und auch Sänger einfach nur spielen und andere, die wirklich versuchen, in diese Geschichten hineinzuschlüpfen und das wirklich zu durchleben. Wäre eine Möglichkeit. Wir sind total im Bereich der Spekulation natürlich. Das wäre aber in dieser Geschichte ganz interessant, wenn die es sozusagen ernst meinen und wenn das nicht nur ein Druck von außen ist. Und es fällt natürlich diese ganze Sache jetzt in diese Debatte auch um das Blackfacing. Das spielt natürlich letztlich auch eine Rolle. Wir haben immer wieder bei Othello, der Verdi-Oper, das Problem, dass der Othello eben eigentlich ja ein Farbiger ist. Aber das stellt niemand mehr so dar heute, weil das gilt als politisch nicht korrekt. Andererseits hängt das Stück natürlich an dieser Geschichte. Und wir kommen irgendwie, scheint mir aus diesen Debatten überhaupt nicht mehr richtig raus, sondern es wird immer verrückter und immer kleinteiliger.
Kulturelle Aneignung ist da ein wichtiges Stichwort und eben auch umstritten, diese kulturelle Aneignung. In Paris gab es ja auch Ende letzten Jahres Ärger um ein Projekt des Regisseurs Robert Lepage am Théâtre du Soleil von Ariane Nouchkine. Lepage wollte die Schicksale der indigenen Bevölkerung Kanadas erzählen, hatte aber auch nur französische Mitwirkende engagiert. Da gab es auch Protest. Gespielt wurde dann eine abgespeckte Fassung, die diese Kritik mit einbezogen hat. Sehen Sie da eine Parallele?
Ja, ich finde, das ist tatsächlich ein ganz, ganz interessanter Punkt, denn da gab es ja diesen wütenden Widerstand eben von Vertretern der indigenen Gruppen nach dem Motto, ihr repräsentiert uns und unsere leidvollen Geschichten. Ich habe diese Produktion allerdings gesehen und ich meine, nun ist das Théâtre du Soleil, wo das spielt, ein wirklich genuin multikulturelles Ensemble. Das heißt, hier haben wir den merkwürdigen Fall, dass also eine Gruppe oder indigene Gruppen plötzlich sagen, also ihr dürft uns nicht darstellen, ihr Multikulti-Ensemble. Also es wird auf Deutsch gesagt auch ein bisschen verrückt letztendlich, wenn man dann mit so einem Vorwurf kommt, denn es geht ja an ein Dead End letztendlich. Also wenn man diese Geschichten erzählen will, die sehr, sehr berührend war, ich hatte keine Ahnung von den Autochtonen in Kanada, wenn man sowas erzählen will und das Kriterium nur noch ist, dann müsst ihr uns das selber spielen lassen. Das wird natürlich nicht funktionieren. Und ich meine, auch bei Porgy and Bess sollte man ungeachtet der Geschichte in Budapest sich das mal überlegen, tatsächlich, inwieweit dieses Stück nicht öfters gespielt werden kann und eben auch mehr Leute erreicht mit der Botschaft und mit dieser wunderbaren Musik, wenn man eben von dieser ganz starren Regelung abkommt letztendlich. Also darüber sollte man auch nochmal nachdenken, wenngleich der Fall in Budapest im Moment einfach noch sehr, sehr unklar ist.
Die Einschätzung von Jörn Florian Fuchs. Besten Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Maja Fiedler.
Der überraschend nach 17 Monaten aus seinem Hausarrest entlassene russische Regisseur Kirill Serebrennikov soll an Berlins Komischer Oper inszenieren. Intendant Barry Korski kündigte an, Serebrennikov werde in der nächsten Spielzeit Strawinskys Werk The Rake's Progress in Szene setzen. Er äußerte sich zuversichtlich, dass Serebrennikov auch ausreisen dürfe. Bisher darf der 49-Jährige Moskau nicht unerlaubt verlassen. Die russische Justiz wirft dem Regisseur die Veruntreuung von Fördermitteln vor. Das Münchner Museum Fünf Kontinente hat die sterblichen Überreste eines australischen Ureinwohners an dessen Nachfahren zurückgegeben. Vor 150 Jahren war die Aborigine-Mumie in Australien gestohlen worden. Später gelangte sie nach München. Dort war sie bis 1920 im Naturkundemuseum zu sehen. Gucho Gucho Formal, ein direkter Nachfahre, sagte, er sei glücklich und erleichtert, dass er seinen Urahnen nach Australien zurückbringen kann.
I feel very relieved, very happy. And a burden's been lifted.
In den nächsten Tagen soll es Rückgaben dieser Art auch in Stuttgart und Berlin geben. Der Hamburger Historiker Axel Schild ist vergangenen Freitag im Alter von 67 Jahren gestorben. Der langjährige Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg hat sich vor allem mit der deutschen Nachkriegszeit auseinandergesetzt. Sein Kollege Norbert Frey schreibt in der Süddeutschen Zeitung vom Mittwoch, zu sagen, dass die deutsche Geschichtswissenschaft mit Axel Schild eine ihrer wichtigsten Stimmen verliert, ist richtig und doch viel zu wenig. Diesen Mittwoch findet europaweit erstmals der Tag der Provenienzforschung statt. 70 Einrichtungen beteiligen sich mit Führungen und Präsentationen. Auch Deutschland gibt Einblicke, wie Forscher die Herkunft von Sammlungen und Objekten entschlüsseln. Einer von ihnen ist der Historiker Tom Pirsche. Er hat den Weg von Kultgegenständen der 1938 zerstörten Halberstädter Barocksynagoge zurückverfolgt.
Es gibt eine Versicherungspolice, wo die Gegenstände, die wertvoll waren, drin aufgeführt sind. Das sind also Leuchter vor allen Dingen, Chanukka-Leuchter, zwei Stück, ein achtarmiger Leuchter, dieser Haftalah-Leuchter, der für Synagogen überhaupt einzigartig ist. Und es gibt dieses von der Gemeinde selbst in Auftrag gegebene Verzeichnis der Toraschreinvorhänge und auch zum Teil des Schmucks, der da vorhanden war, aber das nur ganz rudimentär.
Am Tag der Provenienzforschung an diesem Mittwoch beteiligen sich auch Museen. Zum Beispiel das Städelmuseum in Frankfurt, die Berlinische Galerie und das Victoria and Albert Museum in London.
Intellektuelle zitieren gern Niklas Luhmann, den Bielefelder Soziologen und Gesellschaftstheoretiker mit dem berühmten Zettelkasten. 50 Jahre lang hat er seine Gedanken auf ganz eigene Weise in Holzkästen abgelegt und geordnet.
Also hier habe ich mir in der Universität einen Zettel gemacht, der bei der Lektüre von Aufsätzen, auf der einen Seite sind die biografischen Angaben, auf der anderen Seite sind Notizen aus Anlass dieses Aufsatzes. Jetzt bin ich dabei, hieraus Zettel zu machen, das heißt, in den Zettelkasten einzuarbeiten, was ich hier gefunden habe, und zwar nicht nur die Zitate oder die Textstellen, die ich dann kopieren müsste, sondern einfach, welche Gedanken mir einfallen, in welchem Kontext.
Das war einmal Niklas Luhmanns Zettelkasten. Derzeit wird er an der Universität Bielefeld digitalisiert und gut 20 Jahre nach Luhmanns Tod ist seit heute ein erster Ausschnitt zugänglich für alle Interessierten. Der Soziologe André Kieserling ist Niklas Luhmanns Nachfolger auf dem Lehrstuhl in Bielefeld. Er leitet dort das Luhmann-Archiv. Herr Kieserling, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, hallo.
Wie funktioniert Luhmanns Denksystem im Netz?
Ja, das ist jetzt zum ersten Mal möglich. Den Kasten von Niklas Luhmann, der ja auch schon auf vielen Ausstellungen zu sehen war und im Moment, wenn ich das richtig sehe, in Frankfurt ist, diesen Kasten in Gestalt eines Digitalisats zu sehen und zu nutzen. Das bedeutet vor allem, dass man den sogenannten Verweisungen jetzt einfach dadurch folgen kann, dass man den entsprechenden Verweis auf dem Zettel anklickt und dann eben weitergeleitet wird, auf den das ein Verweis ist. Man kann also elektronisch zwischen den Zetteln hin und her pendeln, so wie wir das im Zuge unserer Gewöhnung an den Rechner sowieso Tag für Tag tun, wenn wir Mausklicks folgen
oder genau, von
Mausklicks setzen. Genau.
Ja, von Link zu Link. Genau. Der Medienwissenschaftler Markus Krajewski hat Luhmanns Zettelkasten heute bei uns im Programm als einen gleichwertigen Kommunikationspartner beschrieben. Luhmann hat ihn gefüttert, der Partner hat das Futter geordnet. Kann der digitale Zettelkasten noch mehr?
Also das war ein Zitat von Luhmann selbst, der seinen Kasten als Kommunikationspartner beschrieben hat, was natürlich alle Kenner seiner Theorie aufgebracht hat, weil Luhmann einen Kommunikationsbegriff verwendet, der eigentlich nicht auf Kästen passt. Aber er hat gesagt, in seinem Fall wäre das etwas anderes. Ja, ich weiß nicht, ob der Kasten auch nur das kann, denn der zweite Kommunikationspartner, also Luhmann selbst, war ja derjenige, der sich diese Theorie ausgedacht hat. Und wenn jetzt Leute kommen, die diese Theorie vom Hören sagen oder im günstigsten Fall durch eigene Lektüren kennen, aber sie jedenfalls aus zweiter Hand erfahren haben, was die mit diesem elektronischen Kasten werden anstellen können, das entzieht sich einfach der Prognose. Das muss man abwarten und ausprobieren. Es ist beides denkbar. Es ist denkbar, dass Leute, die die Theorie gut kennen, dadurch auf Ideen kommen, die ihrerseits nach dieser Theorie schmecken und erkennen lassen, dass sie angewandt wurde. Aber es kann natürlich auch sein, dass das ein Dokument bleibt, das einfach nur den Lebensweg seines Autors und den Denkweg vor allem seines Autors dokumentiert und für alle anderen keine weitere Funktion haben wird.
Können Sie diese Theorie denn vereinfacht für uns jetzt darstellen?
Vielleicht kann man sagen, es ist die einzige Theorie der modernen Gesellschaft, die wir haben. Natürlich gibt es viele Soziologen, die sich auch darum bemüht haben, die moderne Gesellschaft zu beschreiben. Aber das endet dann oft in dem Augenblick, wo den Gegnern nachgewiesen wird, welche Fehler sie machen oder wo der Autor seinen Plan aufstellt und dann ist es vorbei. Und Niklas Luhmann hat neben vielen anderen Verdiensten eben die einzige fertige, vollständige, beurteilbare, kritisierbare Theorie der modernen Gesellschaft aufgestellt. Das ist zum Beispiel eines seiner Verdienste, aber das zu erläutern hilft nicht zum Verständnis des Kastens, weil der Kasten ist nicht einfach der Behälter dieser Theorie, sondern das Originelle an ihm sind eben diese Querverweise. Ich weiß nicht, ob ich dazu etwas sagen soll.
Ja, bitte.
Okay, also normalerweise stellen wir uns ja den Kasten eines Gelehrten, vor allem wenn er dessen ganzes Leben lang halten soll, so vor, dass er, sagen wir, in dem ersten Kasten sein erstes Buch plant und die entsprechenden Notizen ablegt, in dem zweiten sein zweites und so immer weiter. Das heißt, wir stellen uns den Kasten als eine Menge von themenspezifischen Sammlungen vor. Mhm. Und das gibt es natürlich auch bei Luhmann. Es gibt große Mengen von Zetteln, wo ein Zettel dem nächsten folgt und das Thema festgehalten wird. Aber das, worauf Luhmann stolz war, das waren die sogenannten Querverweise. Jeder, sagen wir, zweite oder dritte Zettel trägt den Namen anderer Zettel, eines oder mehrerer anderer Zettel und verweist auf diese. Und dabei wird oft über große Distanzen in dem Kasten hinweg gesprungen. Der Zettel, auf den verwiesen wird, steht oft Kästen weiter und tausende von Zahlen weiter. Und Luhmann hat gesagt, die eigentliche Ordnung in dem Kasten, die wird gar nicht deutlich, wenn man einfach die thematisch zusammenhängenden Zettel liest, sondern die wird nur deutlich, wenn man den Verweisungen folgt. Und wenn er selbst das getan hat, so sein Bericht, dann hat der Kasten ihn auf mehr Ideen gebracht, als er jemals hineingegeben hat. Mhm. Und in diesem Sinne hat er gesagt, das ist ein Kommunikationspartner, das ist jemand, der mich überrascht und der mir mit Ideen kommt, die irgendetwas mit mir zu tun haben, aber die ich jedenfalls vorher noch nicht hatte. Und das ist das Originelle an dem Kasten und auch das, was es rechtfertigt, ihn auf diese umständliche Weise, also elektronisch, wiederzugeben.
Geht mit der Digitalisierung eigentlich auch was verloren, was der originale Holzkasten hatte?
Ja, aber es wird teilweise ersetzt. Wir haben als einen allerersten Schritt alle Zettel fotografiert und diese fotografischen Reproduktionen sind auch seit langem öffentlich zugänglich. Die kann jeder sich ansehen. Und mit denen kann man ungefähr so arbeiten, auch so umständlich arbeiten, wie Luhmann das selbst hat tun müssen. Das heißt, wenn man einen Verweis findet, muss man eben scrollen, bis man den entsprechenden Referenzzettel gefunden hat. Und diese Fotografien geben einen ganz getreuen Eindruck, so gut das eben geht bei Fotografien, davon, wie der Kasten aussah und wie so ein einzelner Zettel aussieht. Man sieht dort Luhmanns Handschrift, man sieht, wo er korrigiert hat, man sieht die Aufschreibetechnik, den Wechsel der Stifte, das Schlappwerden der Tinte, alles, was man auf einem normalen handschriftlichen Zettel sehen kann, sieht man auch dort. Und dieser originalgetreue Zettel wird erhalten bleiben. Das heißt, wir werden am Ende zwei Versionen des Kastens nebeneinander haben, also wo Sie sagten, das könnte auch schade sein, wenn das nicht mehr zur Verfügung steht. Das werden wir nach wie vor dokumentieren. Und dann gibt es für die, die nicht sich daran erfreuen, sondern effektiv mit dem Gerät arbeiten möchten, die elektronische Version.
Meinen Sie, Luhmann hätte heute auch digital gearbeitet?
Wir haben ihn natürlich schon zu seinen Lebzeiten fragen können. Da hat er immer gesagt, für den Rechner bin ich zu alt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er, wenn er heute beginnen würde, ganz selbstverständlich den Rechner nutzen würde und das Netz nutzen würde und alle technischen Errungenschaften nutzen würde. Er hat im Grunde genommen den Hypertext erfunden, ehe es ihn gab mit diesem Zettelkasten.
Was schätzen Sie, wie lange dauert es, bis der gesamte Zettelkasten digitalisiert ist?
Wir haben da sehr genaue Pläne. Also das dauert jetzt etwa noch, wenn ich das richtig sehe, 11 Jahre oder so etwas. Aber wenn Sie sich das ansehen, dann werden Sie sehen, dass für die Zettel, die noch nicht elektronisch da sind, da steht, die elektronische Veröffentlichung dieses Zettels erfolgt, sagen wir, im April 2021. Das läuft alles nach einem festen Plan und wird etwa noch 10 Jahre dauern. Aber wenn man einen Eindruck von dem Endergebnis haben möchte, dann kann man den jetzt schon an einem Teil des Kastens gewinnen. Und das ist eben das, was seit heute möglich ist.
André Kieserling, Soziologieprofessor in Bielefeld, über den digitalisierten Zettelkasten von Niklas Luhmann. Ein Anfang ist gemacht. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, nichts zu danken.
Unaufgeregt und ausdrucksstark sind die stundenlangen Performances der Künstlerin Anne Imhof. Zuletzt haben wir über ihr aktuelles Projekt Sex in der Londoner Tate berichtet. Darin hat sie eine verlorene Generation zwischen Drogen und Smartphone beobachtet. Überzeugter waren die Kritiker allerdings von Imhofs Faust-Performance, mit der sie 2017 den deutschen Pavillon der Biennale in Venedig bespielt hat und für die sie mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden ist. Für die Münchner Pinakothek der Moderne wurden gerade 5 Skizzen gekauft, die diesem Faust-Projekt als Studien vorausgegangen sind. Und so ist Anne Imhof heute Abend zu einem Gespräch in die Pinakothek gekommen, wo Tobias Krone sie am Rande auch getroffen hat.
Hoher Besuch in der Pinakothek der Moderne. Kunst München hat sein Balenciaga-Täschchen dabei, um immerhin modisch ein wenig in Resonanz zu treten mit dieser durch und durch coolen, etwas schüchternen Erscheinung aus Frankfurt, die außer der Beziehung zum einstmaligen Model Eliza Douglas und einer ausgesprochenen Modeaffinität noch eine der steilsten Künstlerinnenkarrieren aufzuweisen hat, die man sich vorstellen kann. Anne Imhoffs preisgekrönte Performance Faust 2017 in Venedig verstörte viele nachhaltig. Beispielhaft hierfür die Moderatorin des Abends, Katja Blomberg, Direktorin des Hauses am Waldsee, Berlin.
Mein Eindruck war erstmal eine Unheimlichkeit. Da lagen Requisiten rum und ich hatte das Gefühl, hier ist was vorgefallen oder hier war auch vielleicht eine Veranstaltung, von der ich ausgeschlossen bin.
Skizzen aus der Vorbereitung haben die Grafische Kunstsammlung und der junge Freundeskreis der Pinakothek der Moderne München nun erworben. Und Anne Imhoff soll heute Abend noch einmal drüber reden, um Einblick in das Rätsel ihrer Performances zu geben, in denen zombieartig regungslose Menschen, gekleidet in Hipster-Sportoutfits zu sphärisch-apokalyptischen Klängen, miteinander in Interaktion treten, einander umarmen, küssen, niederringen, ignorieren. Anne Imhoff erläutert tapfer die Grundzüge in einer Fotopräsentation und kommt schnell auf ihren architektonischen Eingriff in den Pavillon zu sprechen, den Glasboden.
Für mich hat sich zum ersten Mal, als ich den Boden eingebaut gesehen habe, ein gewisser Schwindel ergeben, als ich da raufgelaufen bin, selbst obwohl das eigentlich keine Höhe ist, 93 Zentimeter.
Anne Imhoff ließ den Pavillon verkleinern, nicht nur mit einem erhöhten Glasboden, sondern auch mit vorgelagerten Glaswänden. Ein Teil der Performance ihres Teams fand damit unter, neben und zwischen den Zuschauern statt. Eine Art Menschenzoo vor den Blicken der Touristenmassen.
Für mich hat es die Rolle von etwas zurückzuwerfen, also eine Spiegelung zu geben und eine größere Tiefe für das Bild dahinter oder überhaupt, dass ein Zwischenraum zwischen der Wand und dem Glas flacher wurde, als ich das ohne das Glas gehabt hätte. Und dann natürlich habe ich das studiert, an was das macht. Also ich bin durch Bankenviertel gelaufen, habe mir genau angeguckt, wie so Trennung und Transparenz funktionieren.
Auch für Mitmoderator Michael Hering, Direktor der Staatlichen Grafischen Sammlung München, sind die Glaswände ein zentrales Motiv.
Und auch da war wieder die Frage, wer ist eigentlich drin und wer ist draußen? Also was können Mauern sein, wenn sie nicht gemauert sind, wenn sie aus Glas sind?
Auch Gewalt ist ein zentrales Element, etwa wenn die Performer sich gegenseitig zu Boden werfen und miteinander ringen. Wie hält man das nur physisch durch, die vielen Stunden der Performance, will Blomberg wissen. Anne Imhoff nennt es Hingabe.
Eine Hingabe hat auch was Selbstzerstörerisches oder ein sich ausliefern an den Blick des anderen hat natürlich etwas, was auch eine bestimmte Gewalt haben kann. Ich denke, was in meinen Stücken wichtig ist, gibt immer die Entscheidung desjenigen, der sich den Blick aussetzt, zu bleiben oder zu gehen. Kein Lächeln, das es einfacher macht oder kein Blick, der ausweicht, um es einfacher zu machen, aber sie bleibt. Und dieses Bleiben hat manchmal den Aspekt, oder in Faust hat es den Aspekt, dass das natürlich so eine Auswegslosigkeit mit sich bringt. Da sind zwei Leute, die bleiben in einer Situation und die wird nicht einfacher. Und dann sind auch noch welche da, die die beiden dabei beobachten.
Einstudiert hat Anne Imhoff dabei nur einzelne Szenen und Bewegungsabläufe. Vieles andere bleibt ihren Darstellern überlassen.
Ich merke, dass sich in dem Moment, wo das Ganze zustande kommt, durch die Entscheidung von vielen Dinge ergeben, die so perfekt aufeinander abgestimmt sind und so schön werden für mich, die anzugucken. Das hätte ich mir nie vorstellen können und das hätte ich nie kontrollieren können.
So tief melancholisch das Gesamtergebnis ist, im Grunde gehe es ihr auch um Ermutigung, sagt Anne Imhoff. Und Vorsicht, das sei nicht primär politisch gemeint. Trotz der zahlreichen Assoziationen an Flucht und Ausgrenzung, an Kriege und Unterdrückung, trotz der gereckten Faust, die zum zentralen Symbol ihrer Venedig-Performance geworden ist.
Ich mache halt Kunst und keine Politik, aber trotzdem, dass Sachen Dinge bedeuten, da kommt man halt nicht drum rum. Die Bedeutung kann ich ja der Faust nicht absprechen. Ja, ich würde mich einfach davor hüten zu sagen, ich mache Politik, weil das ist einfach nicht wahr.
Die Künstlerin Anne Imhoff heute Abend in der Pinakothek der Moderne in München. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone war für Fazit dort. Derweil hat Gregor Sander gelesen, was die gedruckten Feuilletons am Mittwoch bewegt.
Max von Sydow ist der große Solitär des Kinos. Erratisch, dominant, undurchschaubar, ein Einzelgänger und manchmal einzelgängerisch gefährlich, schwärmt Fritz Göttler in der Süddeutschen Zeitung zum 90. Geburtstag des schwedischen Schauspielers, dessen Name untrennbar mit Ingmar Bergman verbunden ist. Über den sagt der Jubilar: Es war wichtig für ihn, dass wir alle Spaß hatten am Drehort. Das hätte man von Bergman vielleicht nicht unbedingt erwartet, genauso wenig wie die Bemerkung, dass Max von Sydow lieber in die Tiefe spielt als in die Breite. Dietmar Dart ist für dieses Zitat verantwortlich, denn er verguckt sich für die Frankfurter Allgemeine Zeitung in das Gesicht des alten Schweden. Ein quellklarer, aber von innerer Traumschau unübersehbar berührter Blick. Ein Lächeln, das die Mundwinkel selten mitnimmt. Sie wollen sozusagen nicht nach oben, wie ein Mensch, der aus innerem Adel eine bürgerliche Karriere verschmäht. Insgesamt ein auffallend schmaler Schädel, dessen straffe Gesichtsmuskulatur sich in spannungsreicher Widersetzlichkeit gegen das vom Kino verlangte Leinwandformat behauptet. Auch das aktuelle schwedische Kino findet große Aufmerksamkeit in den Feuilletons vom Mittwoch. Der letztes Jahr in Cannes ausgezeichnete Film Border von Ali Abbasi gefällt Tim Kaspar Böhme von der Taz so gut, dass er seinen eigenen Berufsstand in Frage stellt. Nichtwissen ist da ein Privileg. Ali Abbasis Border ist so ein Fall. Sie können daher das Lesen dieses Textes getrost nach diesem Satz beenden. Hauptsache, Sie sehen sich den Film an. Damit unsere Presseschau nicht an dieser Stelle endet, tasten wir uns vorsichtig weiter, um herauszubekommen, wovon der im Iran geborene schwedische Regisseur erzählt. Tina ist für den Job der Grenzbeamtin besonders qualifiziert, denn sie kann Gefühle riechen, Scham, Schuld, Angst oder Wut. Ein Reisende beschnuppert sie und überführt mit Hilfe ihrer Nase etwa einen jugendlichen Alkoholschmuggler, erklärt Martina Knoben in der SZ, und dass diese Tina auch ungewöhnlich aussieht. Sie ist klein und gedrungen, mit grimmig blickenden Augen unter einer wulstigen Stirn. Das ganze Gesicht wirkt deformiert. Ihre Zähne und Fingernägel sind braun und scharf wie bei einem Tier. Bert Rebhandel von der FAZ blickt noch etwas tiefer. Wenn Tina sich für menschlich, wenngleich mit einer Chromosomenveränderung hält, dann wächst ihr der Gegenbeweis in diesem Moment aus der Narbe, die ihre Kindheit versiegelt hatte. Es ist ein ekstatischer Moment, wenn man in der Lage ist, diesen Akt von der pornografischen Eindeutigkeit wegzudenken und ihn der Klarheit von Träumen zuzuschlagen. So, genug gespoilert, den Rest gibt es ab Donnerstag im Kino zu sehen. In der Neuen Zürcher Zeitung entführt uns Adrian Lobe ins Reich der Sprachassistenten und erklärt erst einmal, was dabei alles schief gehen kann. So löste ein US-Nachrichtensprecher bei Fernsehzuschauern eine Massenbestellung aus, weil der Smart Speaker nicht zwischen der Fernsehstimme und den Stimmen im Raum unterscheiden konnte. Und die Fastfood-Kette Burger King überlistete den Netzwerklautsprecher Google Home mit einer besonders trickreichen Form des Guerilla-Marketings. Ein Schauspieler wandte sich in dem Clip direkt an den Sprachassistenten: Okay, Google, was ist ein Whopper-Burger? Soweit so lustig. Wohin die Reise aber gehen könnte, klingt dann schon weniger amüsant. Die Stimme ist ein hochsensibles, biometrisches Merkmal, aus dem man zahlreiche Informationen herauslesen kann. Emotionen, Persönlichkeitseigenschaften, Krankheiten. Wissenschaftler tüfteln schon seit Jahren an Algorithmen, um in Sprachmustern kleinste Veränderungen und Anomalien zu bemerken und damit Krankheiten wie Depressionen oder Alzheimer zu erkennen. Amazon hat ein Patent auf eine Technologie angemeldet, die anhand der Stimme erkennen soll, ob jemand krank ist und gleich das passende Medikament ordert, so die NZZ. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie am besten mal bei Apple oder bei Microsoft nach.
Gregor Sander mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch diese Nacht.